Der Titel dieser Predigt, ich habe das genannt, die letzte Generation. Und der Untertitel, wir machen eine Gegenüberstellung der Anforderungen an Charakter und Mentalität von der Generation Josua und der Generation der Wiederkunft Jesu. Und da werde ich vier Punkte insbesondere anschauen. Zelte abbrechen, Vorbereitung, Angst und Vertrauen. So. Diese Leute standen am Jordan und schauten auf das unüberwindliche Wasser, aber sie waren davon nicht entmutigt. Ja? Sie wussten, wir werden darüber kommen. Sie hatten ihre Zelte abgebrochen, um aus der Wildnis herauszugehen, in eine bessere Zukunft. Ich ziehe jetzt gleich mal hier eine Parallele. Uns geht's doch gut, oder? Wollen wir unsere Zelte überhaupt abbrechen? Oder fühlen wir uns hier in der Wildnis eigentlich ganz wohl?
Haben sie gerade aufgebaut.
Ihr habt sie gerade aufgebaut, ja. Aber wir leben, aus biblischer Sicht, leben wir heute hier in der Wüste. Und man muss sich mal fragen, wie sehr hängt mein Herz an diesem Leben hier? Ja, wenn wir in das andere Leben hinüber wollen, dann müssen wir ja irgendwie sagen, da wird es besser, nicht schlechter. Aber diese komischen Dinge, die über die Trübsal so verbreitet werden und was danach passiert und so, die machen einem nicht Appetit darauf, dass man hier aufbrechen will, dass man sagt, ey, mir reicht's hier, ich will was Besseres. Sondern man kann sich es hier ganz gemütlich einrichten. Unsere Wüste sieht aber tatsächlich so aus. In den letzten 2 Jahren sind uns die Freiheitsrechte genommen worden und es gibt sehr konkrete Pläne, die Menschheit komplett zu versklaven. Durch Überwachungstechnik, durch alle möglichen gesellschaftlichen Umwälzungen, wo wir in vollkommene Überwachung und Unfreiheit hineinkommen sollen. Das ist im Moment ist der Leidensdruck gerade mal wieder ein bisschen aufgehoben worden. Der war vor einem halben Jahr, hättet ihr noch anders gehört. Und man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es ist überstanden, aber es ist gar nichts überstanden. Diese bösen Pläne sind weiterhin im Hintergrund aktiv. Aber selbst wenn es das nicht wäre, wir haben gestern darüber geredet, Christa und ich haben darüber geredet, ja, vor 10 Jahren war das ja auch Wüste. Ja, wo alles super lief und wir Wohlstand hatten und alles Mögliche. Ja? Das war auch Wüste aus Gottes Sicht. Wir müssen mal Gottes Sicht auf unser Leben haben. Das Elend, das Leid, die Krankheit, die verhungernden Kinder und was weiß ich alles, was es gibt und die ganze Ungerechtigkeit, das ist Wüste. Das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Das ist nicht das Königreich Gottes. Wir müssen vielleicht uns mal. Also ich meine, wenn man sich das Paradies vorstellt, ja, und das mit dem heute vergleicht, wir haben überhaupt kein Bewusstsein mehr davon, wie weit wir gefallen sind. Wie weit die ganze Menschheit gefallen ist. Weil wir ein Smartphone in der Tasche haben, meinen wir, wir sind smart. Aber die Leute in alten Zeiten, da konnten die Kinder mit 14 die ersten 5 Bücher Mose auswendig. Eden, kannst du das? 5 Bücher Mose auswendig?
Nein.
Nein. Kannst du das? Auch nicht.
Und du?
Was denn mit euch?
Und du?
Olivia?
Ich komme.
In
Norwegen ist das
so. Ja, ist irgendwie Prinz kaputt gemacht. Also, also das Volk hier, Josua musste natürlich vor der Überquerung des Jordan, mussten sie natürlich die Zelte abbrechen, logischerweise. Ne? Die wollten ihr Zeug mitnehmen, die Bundeslade und so weiter. Und was sind denn unsere Zelte, die abgebrochen gehören? Ihr könnt gerne was dazu sagen. Ich habe ein paar aufgezählt, zum Beispiel emotionale Verbundenheit mit Dingen. Ich sage euch mal ein schönes Beispiel. Das Haus, in dem wir wohnen, das habe ich mit Herzblut gebaut. Ja? Das habe ich mit meinen eigenen Händen gebaut und das gefällt mir. Ja, und irgendwo hänge ich da dran. Ja. Und irgendwo muss man dann sagen, es wird was Besseres kommen. Ja. Solche Dinge muss man loslassen. Da ist man vielleicht emotional, an materielles, emotional irgendwie dran gebunden. Aber das ist eine Fessel. Das ist letztendlich eine Fessel, um zu sagen, hey, Halleluja, wir gehen in was Besseres danach. Das andere ist Freundschaft mit der Welt. Wie sehr bemühen sich die Gemeinden um Freundschaft mit der Welt? Dass sie Anerkennung finden, dass die Leute gerne zu ihnen kommen und dass sie sagen, ihr seid ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft, sehr schön, dass es euch gibt und so. Ja. Davon muss man sich verabschieden. Es gibt keine Zusammenarbeit mit dem Reich der Finsternis. Ja. Da ist eine fette Kluft. Und wenn wir das Evangelium so predigen, also ich habe gestern gehört, ja, wir haben gestern was von Maria Prehan angehört und da hat sie gesagt, viele Gemeinden laden sie nicht ein, weil sie zu fundamentalistisch sind. Also wir sind mindestens so fundamentalistisch. Ja.
Wir haben ein Fundament.
Wir haben ein Fundament, genau. Und wenn du dieses Fundament lebst, ja, dann denken deine weltlichen Freunde, der hat auch einander Klatsche. Der meint, Jesus kommt bald wieder und hier das Leben hier auf der Erde wird nicht mehr so weitergehen. Ah. Ja. Dann habe ich noch was gehabt hier. Zelte, die abgebrochen gehören. Geistliche Genügsamkeit und Bequemlichkeit. Dass man sagt, jo, ich bin Christ, ja, Ticket im Himmel ist gelöst und mir geht's gut. Ja. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Werden wir nachher noch genauer sehen, warum das nicht reicht. Man kann nicht Teilzeit-Christ sein. Am Sonntag glauben und am Montag leben wie der Teufel. Ja, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du musst dich langsam, aber sicher entscheiden. Halbherzig geht nicht. Und ich glaube, diese ganze gesellschaftliche Zuspitzung ist für uns auch ein Ansporn, unsere Zelte abzubrechen, innerlich. Also das heißt nicht, dass wir jetzt unsere Wohnung verkaufen oder auf der Straße leben sollen oder sowas, sondern dass wir innerlich diese ganzen Attachment, wie sagt man, diese Verbindung, dieses, wo wir emotional dran festhalten, dran kleben, dass wir das auflockern. Ich habe hier einen Satz geschrieben, den muss ich vorlesen, weil der ist so gut. Der seelische Zustand der Christen, auch meiner, ja, auch meiner muss ich sagen, ist mehr von der Unerträglichkeit der jetzigen Situation geprägt, als von der Vorfreude auf das, was uns verheißen ist. Jesus komme bald ist heute mehr ein verzweifelter Seufzer eines Verdurstenden als der Jubel der Braut. Ja, und das muss sich ändern.
Und eigentlich haben wir eine andere Position.
Ja. Ja, wir haben eine total andere Position. Ja? Genau, aber wenn ich höre, weißt du, dann will, ich meine, ich habe es selber schon gesagt, ja, du unterhältst dich über irgendwelche gesellschaftlichen Dinge und dann machst du diesen Seufzer, Jesus, komm bald. Das ist die falsche Motivation. Ja. Die Motivation einer Braut ist doch nicht, ich entkomme mein furchtbaren Single-Dasein, ja, sondern die Motivation ist, ich freue mich auf den Kerl da oder auf den Ehepartner.
Ja, aber im Hinblick auf die vielen leidenden Menschen, da wünscht man sich schon, also
dass sie erlöst werden, ja.
Das Leid dieser Leute kommen.
Ja. Man wünscht sich, dass diese Menschen erlöst werden. Und das Versprechen ist ja auch da, dass sie erlöst werden. Also die Freude auf die zukünftige Herrlichkeit ist ein sehr guter Treibstoff, um voranzugehen und um diese Verbindung aufzulockern. Aber wie viel wird darüber denn nachgedacht? Wie viel wird über die zukünftige Herrlichkeit gepredigt und gesprochen? Redet ihr darüber, wie schön das sein wird im Millennium? Was habt ihr für eine Vorstellung vom Millennium? Habt ihr auch eine Vorstellung vom Millennium? Ja. Manche sagen, ja, ja.
Wer die Kapitel im zweiten Lehrjahr schon da gelesen hat,
weiß. Ja, genau. Mach mal Werbung. Jetzt, pass mal auf, hier. Josua, die Vorgängergeneration. Eine ganze Generation musste in der Wüste sterben. Ja, die mussten in der Wüste sterben, weil sie Gott nicht geglaubt hatten. Ja? Und diese Generation ist aus dieser Wüstengeneration hervorgegangen. Ja? Also ich sag mal, um die zu unterscheiden, Wüstengeneration sind die Vorfahren und die Josua-Generation. Und da muss es einen fetten Bruch geben. Denn die Wüstengeneration haben, woher kamen die? Aus der Sklaverei kamen sie heraus und hatten Sklavenmentalität. Ja? Und diese Sklavenmentalität musste überwunden werden, aber sie haben das nicht hingekriegt. Sie haben ihr Denken, sie haben es nicht geschafft, ihr Denken so zu erneuern, dass sie aus dieser Sklavenmentalität herausgekommen sind. Und deswegen haben sie sich selber wie Heuschrecken gesehen, angesichts der Riesen im gelobten Land. Und die Josua-Generation hat das Erbe nicht angenommen.
Das Böse.
Dieses negative Erbe haben sie nicht angenommen. Dazu gehört was. Ja? Dazu gehört was. Und die haben gesagt, wir wollen nicht weiter in der Wüste leben. Diese Entschlossenheit brauchen wir auch. Wir wollen nicht weiter in der Wüste leben. Die Wüstengeneration durfte nicht ins gelobte Land einziehen. Nicht einer durfte ins gelobte Land einziehen, weil es eine andere Mentalität erfordert, im gelobten Land zu leben. Angsthasen und Feiglinge kann Gott da nicht gebrauchen. Deswegen mussten Menschen mit einer neuen Mentalität heranwachsen, damit sie in das gelobte Land einziehen. Zum Glück war der Josua so ein Typ, ja, der ein Vorbild war, ja, weil er war keiner von den Angsthasen. Er war im gelobten Land 40 Jahre vorher, bevor sie wieder hier standen, und hat gesagt, das schaffen wir. Ich vertraue Gott. Zum Glück haben sie diesen Leiter gehabt. Ja. Wir sind heute auch von so einer Vorgängergeneration umgeben. Und leider gehören sehr viele von unseren lieben Freunden und Verwandten und so weiter zu dieser Wüstengeneration, der heutigen Wüstengeneration. Und ich meine nicht diejenigen, die im Gemeindealltag eingeschlafen sind oder die durch verschiedene Irrlehren betäubt sind, sodass sie gar nicht mehr glauben, dass Jesus wiederkommt. Weit über 95% der Christen glaubt nicht, dass Jesus wiederkommt. Über 80% der Katholiken und über fast 90% der Protestanten glauben nicht, dass es den Teufel gibt. Das hat nichts mehr mit Christentum zu tun. Aber dass Jesus tatsächlich wiederkommt, da gibt es so viele Irrlehren darüber. Also in den USA ist es sehr vorherrschend, dieser sogenannte Postmillennialismus. Die sagen sich also, es wird von jetzt an alles immer besser, wir leben schon im Millennium und am Ende, wenn alles perfekt ist auf der Erde, dann kommt Jesus wieder. Die glauben nicht an eine baldige Wiederkunft von Jesus. Und wenn du dann jetzt runterrechnest, es bleiben nur sehr, sehr, sehr wenige Menschen übrig, die wirklich glauben, dass Jesus bald wiederkommt. Also die sind betäubt, die sind verführt durch Irrlehren. Ja. Die Generation, die lebt, wenn Jesus wiederkommt, muss heute neue Regeln geben. In der Anbetung, in ihrer Beziehung zu Gott, in ihrer Ernsthaftigkeit. Ja. Denn sonst wird es ihnen gehen wie den fünf törichten Jungfrauen, die sich nicht vorbereitet haben. Die Israeliten kamen aus 400 Jahren während der Sklaverei und dann waren sie 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Das hat bei ihnen tiefe Spuren hinterlassen. Und bei uns hat es auch Spuren hinterlassen, wie in den letzten Jahrzehnten das Glaubensleben so war. Das geht so nicht mehr. Wir müssen in eine ganz andere Tiefe der Beziehung, in eine Ernsthaftigkeit der Beziehung hineingehen. Auf uns wartet, oder sagen wir, Gottes Verheißung ist sozusagen die Wiederherstellung von Eden auf Erden. Und das sollte unser Fokus sein. Wenn wir das nicht, oder das ist der Antrieb, den wir haben können, um unsere Zelte abzubrechen. Die Braut freut sich auf ihren Bräutigam. Ja? Und diese Kraftquelle, die müssen wir, also brauchen wir, ich meine, die brauchen wir, die müssen wir uns erschließen, die Freude auf diese zukünftige, herrliche Zusammensein mit Gott. So, das wäre jetzt mal so, warum wir. Ha?
Das war die Einleitung.
Das war die Einleitung. Nein, warum wir Zelte abbrechen müssen. Und Josua und seine Generation, die mussten, hatten von Gott einen ganz bestimmten Auftrag, wie sie sich vorbereiten sollen auf diese Überquerung oder auf dieses Hinübergehen in das neue Zeitalter. Und das war die Beschneidung. Bevor das Volk den Jordan überqueren konnte, mussten sich alle beschneiden lassen. Alle Männer. Josua hatte das angeordnet, er hat das von Gott empfangen. Das war also ein direkter Befehl von Gott. Und das Äquivalent von uns, für uns heute, ist die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt. Und einen Menschen völlig verändert, wie die Hoffnung von Gott sagt. Die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt. Das bedeutet, dass wir Gott die Erlaubnis geben, uns in uns Dinge zu verändern. Dass wir ihm, ihr wisst, er macht nichts gegen unseren Willen und nichts ohne unsere Zustimmung. Er kommt nicht und schneidet dir irgendwas weg, was dir lieb geworden ist und du nicht gesagt hast, nimm es mir weg. Ja? Sondern nur, wenn wir sagen, Jesus, komm jetzt in mein Herz und ich gebe dir freie Fahrt, dass du in mir die Dinge tun kannst, die du tun willst. Das ist unsere Vorbereitung. Und Chris hat noch was Schönes zu sagen über die Beschneidung. Guck mal, aber ich muss das hier ausmachen. Dann. So.
Ja.
Was soll ich? Ach nee, ich muss wirklich gucken.
Also, bezüglich der Beschneidung ist natürlich toll. Die Beschneidung bedeutet, dass der männliche Penis vorne abgeschnitten wird. Die Haut. Die Haut.
Der Fachmann. Die Fachmann, das bin ich nicht im Kopf. Sie ist halt nicht vom Fach.
Also was ich darüber gelesen habe, ist nicht meine Erkenntnis. Das ist die Stelle, an der der Samen ins Leben tritt. Die Stelle, an der der Samen und damit die zukünftige Generation ins Leben tritt, das sollte beschnitten werden. Und das wurde mit einem, ich sage jetzt, Schwert abgeschnitten, die Haut. Ja? Jetzt stellt diese tiefe Bedeutung darin, also ich habe das lange überhaupt nicht verstanden, diese tiefe Bedeutung darin, die neue Generation entsteht an dieser Stelle. Und darum will Gott, sage ich mal, seine Hand dazwischen haben, sozusagen. Das, was dann aus diesem Samen herauskommt, ist Gott geweiht, ist für Gott. Ja? Das ist eine tiefe Sache dahinter eigentlich. Ne?
Und die neue Generation ist eben dann durch göttlicher Nachfolge.
Ja, die neue Generation ist dann in göttlicher Nachfolge, ist für Gott geboren sozusagen, durch diesen Akt. Ja. Und das war damals physisch, das wurde ja echt abgehauen, und heute ist das geistlich. Und dann musst du weiter.
Also ihr seht, Gott hat diese Generation für sich gereinigt sozusagen. Ja, dass aus dieser Generation eine andere, eine neue, eine göttliche Generation hervorbringt. Und der Samen, den wir heute sehen können, ist das, was wir in uns zulassen, dass wir es weitergeben an die nächste Generation. Zu sagen, so musst du deinen Weg mit Gott leben. So musst du dein Leben mit Gott leben. Dass sie darin unterweisen, ja, und sagen, gib dein Herz ihm. Ja. Und so wird eine neue Generation hervorgebracht. Ich weiß nicht, ob wir dabei sein werden, wenn Jesus wiederkommt. Ich hoffe es sehr und ich glaube es auch. Aber wir müssen auch diese neue Generation in dieser Hinsicht vorbereiten. Also, Beschneidung des Herzens ist eine Vorbereitung. Beschneidung des Herzens bedeutet, du legst Gott dein Herz hin und sagst, wirke du in mir. Wir singen das manchmal, wir tun das und alle, die ihr hier seid, ich bin mir sicher, ihr seid da ganz ernsthaft da drin. Aber ich will das nur einfach sagen, weil ich habe das erkannt als eine elementar wichtige Vorbereitung, die in den meisten Gemeinden nicht passiert. Sondern da wird das Fleisch weiterhin gefeiert. Mein dritter Punkt, Angst. So mancher in diesem Volk von Josua in der Generation musste die Angst überwinden. Die wussten, die sind ja in etwas sehr Ungewisses gegangen. Das, was ihnen verheißen wurde, war noch nie passiert in der Menschheitsgeschichte. Wir haben zwar schon Wunder mit Gott erlebt, aber dass sie in ein fremdes Land einziehen sollten und ein Volk von Riesen besiegen und Städte erobern durch die Kraft Gottes, hat man historisch so noch nicht erlebt. Ja? Die Herausführung aus Ägypten war auch ein großes Wunder. Aber man kann verstehen, es war unbekannt, man wusste nicht wie. Ja? Die wussten nicht jeden einzelnen Schritt, wie sie Jericho erobern und Ai und so weiter. Und deswegen hätte es genügend Gründe gegeben, Angst zu haben. Aber da sie einen tollen Leiter hatten, der angstfrei war und der Gott vertraut hat, sind alle mitgegangen. Nicht einer, wir lesen in der Bibel nichts, dass irgendeiner zurückgeblieben wäre, weil er gesagt hat, es ist nicht so heiß. Ich traue mich nicht. Lesen wir nicht. Ja? Also, die waren, man muss es wirklich sagen, Josua hat es geschafft, sein Volk sehr gut mental vorzubereiten auf diesen Moment hier. Auf diesen Moment und auf das, was danach kommt, hat er sie sehr gut mental vorbereitet. Die haben gestanden, innerlich. Man sieht bei manchen, es war eine Skepsis da, aber sie haben ihre Angst überwunden. So. Und Christsein ist nichts für Feiglinge. In Offenbarung 21,8 werden Feiglinge sogar speziell angesprochen und ihr Schicksal ist nicht gut. Also Christsein ist nichts für Feiglinge. Gott hat uns alle Werkzeuge in die Hand gegeben, um unsere Gefühle und Gedanken im Zaum zu halten, angesichts von Bedrohungen oder von schwierigen Situationen. Christen haben aus Angst heraus Lehren willkommen geheißen, die sie vor irgendwelchen schwierigen Situationen beschützen, zum Beispiel Vorentrückung. Geboren daraus, ja, wenn es richtig heiß wird, bin ich weg. Ja. Das beruhigt einen, braucht man keine Angst mehr, wie komme ich denn durch die Trübsal oder so. Oder zum Beispiel im Himmel herrscht Sozialismus, Hauptsache ich bin wiedergeboren, dann wird es mir im Himmel genauso gehen wie allen anderen. Erstmal Himmel ist falsch, weil das Leben geht auf der Erde weiter. Und es gibt und wird Unterschiede geben. Aber solche Lehren wiegen uns in Sicherheit und es vermeidet, dass du dich mit deiner Angst konfrontieren musst. Wie wird denn das weitergehen, wenn meine normalen Sicherheiten wegbrechen? Also das Volk von Josua war sehr gut vorbereitet und ich fürchte, dass viele Christen nicht gut vorbereitet sind, was diesen Punkt angeht. Angst, wir haben die Werkzeuge in der Hand, um über Angst hinwegzusteigen. Natürlich sind manche Sachen schwierig, aber wenn wir mutig sind, Gott ist bei unserer Seite, vertrauen wir ihm denn? Das ist mein nächster Punkt. Vertrauen wir ihm. Der Josua, der war ja schon mal auf der anderen Seite vom Jordan und der hat gesagt, ja, da sind zwar Riesen, aber wir können sie besiegen. Und inzwischen hatte er ganz viele Wunder mit Gott erlebt. Und ich bin mir sicher, Josua hat viele Abende am Lagerfeuer verbracht und hat von seinen Erlebnissen mit Gott und den tollen Verheißungen von Gott geredet und hat gesagt, Leute, ihr könnt ihm wirklich vertrauen. Der hat sie auch in diesem Punkt mental darauf vorbereitet. Er hat gesagt, ihr könnt ihm wirklich, wirklich, wirklich vertrauen. So, und haben wir in unserem Leben mit Gott auch so ein tiefes Vertrauen entwickelt? Ihr wisst, es fängt beim Geld an. Haltet ihr Gott für einen Versorger oder das Sozialamt oder den Arbeitgeber? Da fängt es an, das ist das kleine Einmaleins. Gott sagt, wenn du diesen Schritt nicht gehen kannst, dann kannst du die anderen auch nicht gehen. Das ist das Geringste. Ja. Daran kannst du es checken, ja, hast du finanzielle Sorgen. Wir wissen alle nicht, was jetzt kommt mit, in den nächsten Monaten, aber habt ihr deswegen Sorgen? Wenn ihr deswegen Sorgen habt, dann stimmt was nicht mit dem Vertrauen, denn Gott sagt, ich versorge dich, außer es gibt eine Wirtschaftskrise. Bitte?
Außer es kommt ein Blackout.
Außer es kommt ein Blackout, genau. Ja. Dann kann ich auch nicht mehr, ne? Dann ist es fertig. Dann. Aber ihr wisst, und ihr habt es wahrscheinlich selber erfahren, auch gerade die, die auf der Bibelschule sind, man kann jahrzehntelang Christ sein, ohne Gott wirklich zu vertrauen. Ja? Ich muss sagen, ich selber auch, ich habe, sag mal, bis wir auf die Bibelschule gegangen sind, war mein Vertrauen, naja, so, ich habe noch so ein Backup immer laufen. Ne?
Plan B.
Ich habe noch einen Plan B, ich kann gut Zimmerei und so, da komme ich schon irgendwie mit durch, weil in der Welt, ja. Ja, das ist, ja, ich habe einen Plan B und das abgrundtiefe Vertrauen, egal was hier passiert, er wird mich versorgen. Das ist erst danach gewachsen. Also daran könnt ihr es prüfen, aber wie gesagt, es ist nicht automatisch, dass man, wenn man sich Christ nennt und wiedergeboren ist, dass man dann tief vertraut, sondern das ist eine Frage der Beziehung. Ja. Gut, das waren meine vier Punkte, aber ich will jetzt, was ist denn jetzt die Antwort darauf? Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, an diesen Punkten müssen wir arbeiten. Was ist die Kraft, die uns vorwärts treibt? Das ist diese Freude, die Vision, ja? Die Vision von einer Zukunft, die toll ist. Das Volk Israel hatte eine Vision vom gelobten Land, da soll Milch und Honig fließen. Wir werden in Häusern wohnen, die wir nicht gebaut haben und Weinberge haben, die wir nicht gepflanzt haben. Ja? Das ist richtig, also ich meine, wenn du aus der Wüste kommst, ist das schon attraktiv, ja? Da wollen wir hin. Ne? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass den Christen hier in der gefallenen Welt ziemlich gut gefällt und dass sie eigentlich gar nicht so richtig los wollen. Ne? Aber wir brauchen, und das ist, glaube ich, die Aufgabe, das, worauf ich hinaus will, wir brauchen in uns ein Bild von einer besseren Zukunft, einer tolleren Zukunft, einer Zukunft ohne das Leid, das wir heute haben. Das ist uns zugesagt. Es ist uns zugesagt. Und deswegen, wir müssen uns das ausmalen. Wir müssen ein Bild davon in unserem Kopf schaffen. Wir denken in Bildern. Ja? Wir denken in Bildern. Wenn wir ein Bild davon haben, wie es sein wird, dann zieht uns das voran. Und ich habe einfach, ich habe jetzt zum Abschluss das Kapitel Jesaja 35, das ist nicht allzu lang. Da wird beschrieben, wie das Leben sein wird. Ich habe es jetzt hier aus der Message-Übersetzung. Es ist ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen freier übersetzt. Aber einfach, vielleicht macht ihr die Augen zu und lasst euch mal diese Bilder und kreiert mal in euch Bilder. Kreiert jetzt mal in euch Bilder, dass ihr. Thomas setzt eine Brille auf, um die Augen zu machen. Also lasst das mal auf euch wirken. Wildnis und Wüste werden freudig singen. Das Ödland wird feiern und blühen. Wie der Krokus im Frühling, der in voller Blüte steht, eine Symphonie aus Gesang und Farbe. Die Bergpracht des Libanon, ein Geschenk. Der wunderbare Karmel, der atemberaubende Sharon, alle sind wie Geschenke. Gottes strahlende Herrlichkeit ist für jedermann sichtbar. Gott ist ehrfurchtgebietend, majestätisch. Er belebt die schlaffen Hände, er stärkt die gummiartigen Knie. Er sagt den ängstlichen Seelen, hab Mut, Gott ist hier, genau hier, auf dem Weg, die Dinge wieder richtig zu stellen, alles Unrecht wieder gut zu machen. Er ist auf dem Weg, er wird dich retten. Blinde Augen werden sehen, taube Ohren werden geöffnet. Lahme Männer und Frauen werden springen wie Hirsche. Die Stummen werden in Gesang ausbrechen. Quellen des Wassers werden in der Wüste hervorbrechen. Bäche fließen in der Wüste. Heiße Sande werden zu kühlen Oasen. Durstiger Boden wird zum plätschernden Springbrunnen. Selbst niedere Schakale werden Wasser zu trinken haben. Und karges Grasland wird üppig gedeihen. Es wird eine Landstraße geben, genannt die Heilige Straße. niemand, der unfreundlich oder rebellisch ist, ist auf dieser Straße erlaubt. Sie ist ausschließlich für Gottes Volk bestimmt. Es ist unmöglich, sich auf dieser Straße zu verirren. Nicht einmal Narren können sich auf ihr verirren. Keine Löwen sind auf dieser Straße, keine gefährlichen wilden Tiere. Nichts und niemand ist gefährlich oder bedrohlich. Nur die Erlösten werden auf ihr wandeln. Die Menschen, die Gott errettet hat, werden auf dieser Straße zurückkehren. Sie werden singen, wenn sie nach Zion zurückkehren. Ein unvergänglicher Heiligenschein der Freude umgibt ihre Häupter. Willkommen geheißen mit Geschenken der Freude und des Frohsinns, während alle Sorgen und Seufzer in der Nacht verschwinden. Amen. Habt ihr ein Bild? Jesaja 35. Hast du ein Bild?
Also ich habe eine Frage. In der Bibel steht ja das, dann mit der Löwe, mit dem Lamm.
Ja, genau, das ist diese Zeit. Ja.
Aber ich will das nicht, weil auf der Straße werden ja keine Löwen laufen. Nee,
ja. Die lassen die Leute halt in Ruhe. Die gibt es schon, ja. Die liegen irgendwo im Feld, ja, mit Lamm neben Löwe, ne? Und die Menschen gehen auf dieser Straße und auf der Straße sind keine Löwen. Die leben, liegen nebendran, vielleicht grüßt du sie irgendwie. Ja. Aber das ist diese Zeit, das ist sehr gut. Ja? So, ich würde sagen, wir singen jetzt Herr, komme bald. Und nicht, damit er uns den Arsch rettet, weil der Kittel brennt.